Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Das Osterfest ist vorbei. Wir haben wieder Eier, und zwar seit Ostern vorbei ist, so ungefähr. Andreas, und das Wetter? Tja, es sieht nach Frühling aus.
Das tut es zum Glück. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir unsere Weihnachtsdeko wieder verbannt haben jetzt, die nämlich bis jetzt im April noch bei uns im Wohnzimmer gestanden hatte. Und solange da die Weihnachtsmänner da mehr oder weniger und die Schneemänner noch in den Fenstern und die Schwibbögen stehen, die wir aus dem Erzgebirge uns haben schicken lassen aus Deutschland, ja, solange wird der Frühling natürlich nicht kommen. Jetzt kommt er, und das mit großen Schritten. Der See changiert Silber, der Himmel ist stahlblau, die Sonne scheint, es ist einfach ein schöner Tag und der Frühling kommt.
Andreas, und als ich im Februar gesagt habe, ja, ich weiß, die müsste jetzt langsam mal weg, da hast du gesagt, das ist ja gar keine Weihnachtsdeko, das ist ja eine Winterdeko.
Gut, auch wenn es eine Winterdeko ist, es waren Schneemänner mit drauf. Und also damit werden wir also keine Primel hinterm Ofen vorlocken, wenn da ein Weihnachtsmann bei uns im Fenster prangert. Oder prangt? Prangt wahrscheinlich, ne? Genau.
Ja, prangt. Genau. Ihr Lieben, wir wollen heute direkt ins Programm einsteigen. Es ist Ostern gewesen, da sind natürlich nicht so viele Themen, die so richtig kesseln. Denn ich denke mal, auch die Politiker haben Ostern gefeiert, haben vielleicht auch Ostereier gesucht, haben sich ein bisschen beruhigt, und jetzt wird wieder volle Rakete losgestartet. Und die erste Meldung, Andreas, da hast du vorhin ein paar Augen gemacht, denn die Ukraine soll den Karlspreis verliehen bekommen.
Naja, und ich glaube, das Einzige, was ich wohl niemals verliehen bekommen möchte, wäre ein Karlspreis oder eine Karlsmedaille, wenn man weiß, was dahinter steht, nämlich Karl der Große, der ja als Schlächter der Sachsen gewissermaßen damit auch der Deutschen repräsentativ in die Geschichte eingegangen ist, nämlich im Jahre 782 nach Christus im Blutgericht Verden. Und das ist auch interessant, das Blutgericht Verden war auch ein Begriff, der für dein Buch Pate stand, Blutgericht Europa, weil da wird nämlich letztendlich ein großer Bogen gespannt aus dieser Zeit von Karl dem Großen bis zur heutigen Zeit. Und dann wird natürlich auch ziemlich deutlich im Prinzip, wie wir mit den Wissenschaftlern der Geschichte, aber aus einer anderen Perspektive und unter Berücksichtigung des Lichtes der Wahrheit, nämlich der grünen Bücher, zu einer etwas differenzierteren Sichtweise der Geschichte kommen. Aber vielleicht solltest du nochmal auf diese Geschichte 782 in Verden eingehen.
Also was ist da passiert? Karl der Große hat ja im Schulterschluss mit der Kirche in Rom versucht, mehr oder weniger ganz Europa zu christianisieren. So nennt man das. Andreas hat einen besseren Begriff gefunden, finde ich. Der heißt kirchianisieren. Also es heißt, die Menschen der Kirche unterwerfen. Zu der Zeit, damals im 8. Jahrhundert, das war ja das frühe Mittelalter, da sind viele Völker noch in ihrer eigenen Kultur und Identität gewesen durch den Naturglauben. Man nannte das heidnisch, oder das waren Heiden, aber die waren sehr naturverbunden, und die meisten von ihnen hatten auch einen obersten Gott und darunter halt sogenannte Götter. Das sind eigentlich die großen Helfer unseres Schöpfers, die man damals als Götter bezeichnet hat. Und das galt es abzulegen. Also das wurde den Menschen geraubt. Sie mussten einen Taufspruch sagen, und zwar, dass sie mit ihren sogenannten Göttern und anderem Teufelszeug brechen, um dann eben den einen Gott, der ihnen völlig unbekannt war zu der Zeit, sozusagen anzuerkennen. Und wer das nicht wollte, der ist vertrieben worden oder umgebracht worden. Und da sind ganze Landstriche ausradiert worden.
Ja, da war eine unglaubliche Gewalt eben halt hinter. Und wenn man dann weiß, dass es dann 782, weil Karl der Große es einfach nicht geschafft hat, dieses sächsische Volk zu besiegen unter ihrem Führer Widukind. Und da wurde eine Lehenkonferenz einberufen. Und auf Konferenzen, und zwar in Verden an der Aller, trafen sich dann die Teilnehmer, und man ging zu Konferenzen immer unbewaffnet. Und so wurden die Sachsen also quasi unbewaffnet reingelockt in diese Konferenz gewissermaßen von Karl dem Großen. Und in Wirklichkeit war das Ganze ein Hinterhalt, weil die Schergen und die Soldaten von Karl dem Großen schon im Hintergrund schwer bewaffnet quasi gewartet haben und haben dann die unbewaffneten Sachsen abgeschlachtet. Und wenn man weiß, dass das die Grundlage von Karl dem Großen ist und dass das ein wesentliches Element ist in der Geschichte, auch wenn moderne Geschichtsprofessoren das mittlerweile ablehnen und negieren, das hätte es alles gar nicht gegeben. Es spricht zu viel dafür.
Ja, aber der 1200. Jahrestag seines Todes, glaube ich, war es. Das war 2013 oder 14. Da gab es viele neue Bücher, die von den großen Historikern herausgebracht wurden. Und da sind durchaus doch dann solche Begriffe gefallen wie Barbar. Das war sogar im Titel. Oder eben dieser Sachsen-Schlechter, der ja, wie gesagt, also wie du Kind den Sachsenfürsten, du hast es gerade berichtet, in den Hinterhalt gelotst hat und damit die letzte Bastion in Europa geschafft hatte. Wofür übrigens die Kirche ihn dann belohnte. Er wurde Kaiser, er wurde zum Kaiser danach gekrönt und er bekam dann auch den Beinamen, und das sind auch Namen, die von der Kirche verliehen wurden, der Große, so wie Alexander der Große, Konstantin der Große, so war dann auch Karl der Große.
Ja, und wer dieses Blutgericht Europa jetzt liest dazu, das ist übrigens nicht nur ein wunderbares Werk, um sich auch mit dem Licht der Wahrheit zu beschäftigen, sondern eben halt auch, um die Geschichte einfach einmal aus einer anderen Perspektive zu bewerten. Und zwar mit denselben Experten und Geschichtsprofessoren, die auch das bisher gängige Bild dargestellt haben. Also da wird nichts verfälscht, verdreht. Dann versteht man übrigens auch einen ganz wichtigen Aspekt, nämlich den Aspekt nach 1933 in Deutschland, weil vorher in der Weimarer Republik nämlich genau diese Situation hochgehalten wurde. Karl war der Sachsenschlechter, überall wurden Widukind-Büsten aufgebaut und so weiter, weil jeder wusste, dass er dieser Karl eine Art Terrorist war, also ein Barbar war. Und als dann quasi Hitler an die Macht kam, plötzlich wurde Karl der Große durch diese Gruppierung des Dritten Reiches mehr oder weniger zum Vater Europas erklärt. Und das ist natürlich hochspannend. Und dann kam natürlich dann irgendwann nach 1949 die Karlsmedaille und Karlspreis. Aber es ist schon ganz wichtig, also ich möchte ehrlich gesagt mit einer solchen Medaille oder so einem Preis nicht bedient werden. Aber ich finde, Frau Merkel ist da auch gut bedient worden. Warum nicht Herr Selenskyj?
Ja, und andere, da kommen wir auch gleich noch drauf. Das sind ja alles Dinge, die man, wenn man Geschichtsbücher studiert, wenn man die Annalen der damaligen Zeit studiert, Karl der Große hatte ja auch einen Biografie-Schreiberling, den Einhard, der natürlich abhängig war und am Hof lebte und auf Gedeih und Verderb, so wie der Kaiser oder König es wollte, eben auch sprechen und schreiben musste. Aber trotzdem konnte man in diesen Büchern viel finden. Da habe ich lange recherchiert und drin gearbeitet. Und wer Geschichte wirklich mal von einer anderen Ecke aufgezäumt sehen möchte, der kann da gerne mal hineinlesen in das Blutgericht Europa. Übrigens ist der Karlspreis 1950 zum ersten Mal vergeben worden. Weißt du an wen? An einen Mann namens Richard Kudenhof-Kalergi.
Oh, guck an. Na, siehst du mal, da ist es doch schon mal klar, wer da so in diese Reihe der Würdenträger dann schon kommen wird, wenn da schon ein solcher Anfang gemacht wird.
Und auch Konrad Adenauer hat ihn als kraftvoller Förderer eines einigen Europa bekommen. Ebenso übrigens Winston Churchill als Hüter menschlicher Freiheit, als Mahner der europäischen Jugend.
Das wollen wir einfach mal so unkommentiert stehen lassen.
Ja, und Angela Merkel hat ihn natürlich auch bekommen und viele andere. Und jetzt ist es, ich verstehe es nicht so ganz, ob jetzt Herr Selenskyj diesen Preis bekommt oder die Ukraine. Kann ein Land so einen Preis bekommen für besondere Verdienste?
Ich glaube, in unserer verwirrten Zeit kann so ziemlich jeder sowas bekommen. Von mir aus auch irgendeine Motte. Mich würde das nicht wundern. Also unterm Strich gesehen geht es darum, wie bei den großen Würdenträgern bei Nobel, das sind ja mittlerweile ganze Gesellschaften, oder dass die EU oder so etwas einen Friedensnobelpreis bekommt. Das ist ja an Absurdität kaum noch zu überbieten, finde ich zumindest. Insofern würde es mich nicht wundern. Ich würde mich als ukrainischer Bürger, wenn ich mich mit Geschichte beschäftige, allerdings weigern, dass mein Präsident einen solchen wirklich umstrittenen Preis in irgendeiner Form annehmen würde.
Ja, also das ist jetzt natürlich eine besondere Blickrichtung, aus der wir das hier betrachten, nämlich aufgrund der vielen Recherchen. Und also es heißt auf jeden Fall, dass der ukrainische Präsident Selenskyj entweder persönlich kommen soll, das Ganze soll am 14. Mai stattfinden, oder aber auch zugeschaltet, je nach Sicherheitslage, wie es hier heißt. Und wer hat sich auch angemeldet dazu? Das ist zum Beispiel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die ist auch als Rednerin offiziell angekündigt.
Ich finde, da sollten Sie gleich den Karlspreis noch mit dazugeben. Da sollen Sie mal zwei raushauen in dem Jahr. Ich finde, das passt so richtig gut, wenn die Truppe so zusammensitzt und sich dann gegenseitig ehrt.
Genau. Und Polens Ministerpräsident Morawiecki, ja. Der wird auch kommen, wie auch Frankreichs Präsident Macron. Zu der Frage, ob Herr Scholz als Bundeskanzler da sein wird, antwortete eine Regierungssprecherin nur, die Termine des Bundeskanzlers werden in der Regel am Freitag der Vorwoche im Rahmen der Regierungspressekonferenz bekannt gegeben.
Ja, dann warten wir einfach mal ab. Ich denke mal, Herr Lavrov wird auch nicht dabei sein.
Nehme ich mal auch nicht an. Ja, ihr Lieben, das war unser Aufmacherthema heute. Dann heißt es an vielen Ecken und Kanten, dass Deutschland sehr viel Geld wieder einmal verpulvert hat. Das meldet unter anderem Report 24, aber auch Mainstream-Blätter. Und zwar lässt Deutschland jetzt 230 Millionen FFP2-Masken entsorgen, denn die Pandemie ist ja jetzt offiziell für beendet erklärt worden, und es dürfte sich dabei um einen finanziellen Schaden von etwa 700 Millionen Euro handeln.
Naja, die Bürger haben es ja, und in Anbetracht der wunderbaren Wirtschaftspolitik, die wir haben, erwarten wir ja nur Aufschwünge in Deutschland, und dann werden die Bürger und die Arbeiter das natürlich aus ihren Steuern entsprechend finanzieren können. Freuen wir uns doch. Herzlichen Glückwunsch, Herr Habeck, herzlichen Glückwunsch, Herr Spahn. Und alle, die daran beteiligt waren, unser Land in eine solche rosige Zukunft zu führen.
Ja, und die Masken, die liegen übrigens noch in China, da werden sie wohl auch bleiben, da werden sie wohl auch entsorgt werden, weil sie, wie es heißt, schadhaft seien, wobei man sich über die Natur der Schäden ausschweigt. Also wie gesagt, man plant keinen Import, sie sollen dort vor Ort vernichtet werden. Und hier heißt es, es bleibt der Fantasie der Menschen überlassen, ob das Maschengewebe da noch gröber und damit untauglicher wäre, ob sich bei der Anwendung besonders viele Plastikfasern lösen oder ob vielleicht sogar eine Kontaminierung mit den krebserregenden Stoffen wie Ethylenoxid zu befürchten sein. Auf jeden Fall, Andreas, dürfte das Verbrennen von so vielen Plastikmasken nun auch nicht gerade umweltfreundlich sein. Glaubst du, dass die dafür Emissionsgelder bezahlen müssen?
Nein, die Emissionen spielen bei dieser Bundesregierung ja gar keine Rolle mehr, weil die lassen ja auch die Atomkraftwerke abschalten, um es dann gegen Kohle zu ersetzen, weil die Gefahr bei den Atomkraftwerken einfach zu groß ist, dass was passiert, gerade bei den Deutschen. Bei den ukrainischen übrigens nicht, denn die sind stabil, hat uns Herr Habeck gerade erklärt. Der hat gesagt, also die Atomkraftwerke, die können in der Ukraine ruhig weiterlaufen, weil wenn die sicher sind, dann kann ja nichts passieren. Übrigens, Tschernobyl liegt übrigens auch in der Ukraine, und da hat sich's gezeigt, also allein jetzt mit dem Sarkophag, also alles wunderbar gesichert.
Die sind ja auch schon gebaut, hat er gesagt. Das war ja die Begründung.
Richtig. Und unsere, die werden natürlich nicht gebaut, die da jetzt gerade in München stehen und schon den Strom liefern. Ich weiß gar nicht, mit was für Fantasiegebilden Herr Habeck da so durch die Weltgeschichte läuft.
Ja, aber wir haben ja auch eigentlich keine andere Erfahrung als die mit ihm, dass die Dinge, die er sagt, schwer nachzuvollziehen sind, oft logischen Denkens nicht selten entbehren und man, wenn man kognitive Fähigkeiten hat, überhaupt nicht mehr hinterherkommt.
Naja, man darf nicht vergessen, er hat natürlich auch einen blöden Job. Er hat nämlich jetzt einen Kontrajob. Das heißt, auf der einen Seite soll er die Wirtschaft fördern, das ist nämlich seine Aufgabe, und auf der anderen Seite soll er die Wirtschaft behindern im Rahmen des Klimaschutzes. Er ist nämlich Klimaschutzminister und gleichzeitig Wirtschaftsminister. Contrera kann es gar nicht sein. Das wäre so, als ob der Staatsanwalt von Italien auch gleichzeitig der Mafia-Boss von Italien wäre. Und der soll sich jetzt dann quasi selbst anklagen. Das funktioniert einfach nicht. Und diese Fragen werden überhaupt nicht gestellt, dass das ja ein Widerspruch ist.
Wir bleiben mal noch bei dem Thema Pandemie, die ja Herr Lauterbach himself als beendet erklärt hat. Und wenn er es sagt, dann ist es wohl so. Und auch die WHO hat ja gesagt, ja, nee, also da ist jetzt erstmal keine Gefahr mehr. Aber, Andreas, wir haben neulich schon drüber gesprochen, die WHO plant ja einen super Vertrag mit dem größten Teil der Länder dieser Erde. 194 Mitgliedstaaten sind in der WHO. Und die hatten sich Ende 2021 in einer Sondersitzung darauf geeinigt, zum Schutz vor künftigen Krisen durch Infektionskrankheiten bis 2024, und zwar Mai, einen internationalen Vertrag auszuarbeiten. Durch diesen internationalen Vertrag zur Pandemievorsorge soll vorgeblich der gesundheitliche Schutz der Menschheit gewährleistet werden. Nun gibt es aber inzwischen eine ganze Menge Experten, die Alarm schlagen, wir auch, weil, wenn man sich das mal vorstellt, was die vorhaben, wir gehen da gleich noch mal in die Einzelheiten, Andreas, dann ist das doch offenbar genau dieses Instrument, das die gesamte Welt unterwerfen könnte, wenn diese Verträge mit der WHO zustande kommen und damit ja, dass die Regierungsentscheidungen einzelner Länder ausgehebelt werden.
Das ist bestimmt der Fall. Also ich muss jetzt wirklich überlegen, welche Länder das verhindern könnten. Und ich baue da so ein bisschen tatsächlich auf die BRICS-Staaten. Auch wenn die sich momentan völlig verhalten zurückhalten, weil die haben genügend andere Probleme. Nämlich, die müssen auch die ganzen Beantragungen neuer Staaten bearbeiten, die ja alle beitreten wollen. Und ich glaube ganz einfach, dass sie an dieser Kiste momentan einfach nicht rühren. Denn zurzeit haben wir nur so ein paar verhältnismäßige Beispiele von Leuten, die Gegner sind. Liechtenstein zum Beispiel sagt, wir werden uns an der WHO nicht beteiligen, als ob Liechtenstein das für sich alleine auch wirklich durchhalten könnte. Das ist ein Land mit 40.000 Einwohnern und als ob die WHO oder irgendwelche anderen großen Weltherrschaften das Ganze in irgendeiner Form dulden würden. Nein, wir bräuchten da schon wirkliche Länder, die stabil sind, die groß sind, die stark sind, die ganz klar dagegen angehen. Das geht aber nur dann, wenn die Menschen auch irgendwann sagen, wir lassen das mit uns nicht machen. Ich möchte nicht gegen meinen Willen zu einer Zwangsimpfung gebracht werden. Eine Zwangsimpfung ist etwas anderes als eine Pflichtimpfung. Und den Unterschied, den kann sich, glaube ich, jeder vorstellen.
Ich möchte das noch mal sagen. Wenn das zustande kommt in einem Jahr, dann ist es zu spät. Das heißt mit anderen Worten, man müsste im Prinzip jetzt die Weichen stellen, dass so etwas nicht passieren kann. Denn eines Tages ist es zu spät. Wir haben ja gesehen, wie schnell man auch in so einem Lockdown landet. Die Menschen sind jetzt schon mal vorbereitet worden, dass sowas durchaus immer wieder passieren kann. Und ich möchte mal hier ganz kurz anführen, was einige Experten damit in Zusammenhang bringen. Da gibt es zum Beispiel einen Arzt aus Irland, einen Mediziner für öffentliches Gesundheitswesen und Vorsitzender des ARC-Zentrums für Krebshilfe, der heißt Dr. Vincent Carroll. Und der schlägt Alarm. Er sagt, was sich hier menschenfreundlich geben will, das entpuppe sich bei genauerer Recherche als Instrument totaler Entmenschlichung. Was meint er damit? Er sagt wörtlich, es handelt sich um einen Vertrag, an dem 190 Länder beteiligt sind und in dem alle künftigen Pandemien auf viele, viele verschiedene Arten klassifiziert oder definiert werden. Also nicht nur Infektionskrankheiten, sondern auch Pandemien von Herzkrankheiten oder Krebs. Die Definition kann also sehr, sehr weit gefasst werden, sagt er. Im Endeffekt bedeutet es, dass sobald eine derartige Pandemie ausgerufen wird, und ich meine bei den vielen Herzschäden im Moment oder diesen explodierenden Krebsraten, kann man sich das unschwer vorstellen. Er sagt, dann wird die Pandemie ausgerufen, die WHO übernimmt das Kommando, die Entscheidungen souveräner Regierungen werden ausgehebelt. Mit anderen Worten, die Souveränität wird vollständig an eine internationale globalistische Organisation namens WHO abgegeben. Und diese WHO ist entschlossen, das bis zum Mai 2024 zu erreichen. Und vor allem wird diese WHO ja weitgehend gesponsert von privaten Milliardären und natürlich ganz großzügig von der Bundesrepublik Deutschland.
Naja, es ist ja eine NGO, es ist ja eine private Lobbyorganisation und sie wird finanziert durch die NGOs, sie wird finanziert durch Philanthropen, die auch entsprechend Druck natürlich auf die Regierungen der einzelnen Staaten ausüben, dass dort das meiste Geld dann eingesammelt wird. Und wenn wir nur 190 Staaten haben und die haben alle ein Parlament und man stellt sich mal vor, dass diese oberen Milliardäre, die sich im WEF und sonst wo vereinen, locker mal auf 1 Billion Gesamtvermögen kommen. Und man könnte theoretisch jeden Politiker, der da im Parlament sitzt, mit 1 Million mal ganz locker bedienen. Und das Geld holen die ja 3-mal wieder rein durch die Steuergelder, wenn sie dann anschließend dann den entsprechenden Druck ausüben, entsprechende Entscheidungen zu fällen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wie das System funktioniert. Was mich da an der Stelle so ein bisschen traurig macht im Moment ist, dass viele resignieren im Moment, anstatt jetzt durchzustarten. Denn jetzt sind doch die ganzen Zeichen in die richtige Richtung. Alles geht nach oben. Alles mittlerweile kocht nach oben. Die ganzen Unwahrheiten fliegen raus. Die Lügen fliegen alle auf. Die ganzen Politiker, die heute noch in Amt sind, in Würden sind und dann auch noch entsprechend ihre Salärs oder ihre Rentenpensionen einziehen, die sind noch alle da. Und wir erfahren, was mit der Impfung gelaufen ist, was mit Corona, was mit der Pharmaindustrie, welche Lügen bei den Wahlen laufen und so weiter. Das heißt, sehen wir uns die öffentlich-rechtlichen Sender an, alles, was wir haben, alles steht momentan im Absturz, was vor kurzem noch völlig tadellos gesehen wurde. Und jetzt an der Stelle, wo es dabei ist, dass es wirklich umbricht, jetzt gibt ausgerechnet der Bereich an Menschen auf, die es überhaupt so weit geschafft haben, überhaupt hinzubringen, das ist für mich schwer zu verstehen. Nein, jetzt müsste eigentlich alles gut und förderlich gestimmt sein.
Was meinst du, gibt auf? Wer gibt denn auf?
Ich merke bei ganz vielen Menschen, dass sie sagen, da kommen wir sowieso nicht gegen an. Ich höre dann immer wieder, die hängen alle zusammen. Ich höre dann auch immer wieder, Russland, China und Amerika, die hängen alle zusammen und arbeiten eine bestimmte Agenda ab. Und das glaube ich einfach nicht. Ich gucke mir beispielsweise die digitale Währung in Russland an. Und ich sehe, dass Russland zulässt, dass ich noch gerade Bargeld garantiert bekomme. Russland sorgt dafür, dass das Bargeld nicht nur erhalten bleibt, sondern dass ich mir für Millionen, umgerechnet in Euro, zum Beispiel in russischen Rubeln weiterhin mein Haus kaufen kann mit Bargeld. Das ist also nirgendwo möglich. Und daraus zu schließen, es hängt alles zusammen, das sehe ich eben halt nicht. Wir müssen sehen, dass es viel, viel komplizierter ist und dass das System, was uns hier so vermeintlich so übermächtig vorkommt, dass die gerade so am Zerbersten sind, wie wir es noch nie in der Geschichte der Menschheit gesehen haben. Und das sind aus meiner Sicht, ich bin ja hier nur Meinungsgeber, also aus meiner Sicht sind das gute Zeichen.
Ja, ganz sicherlich. Wir sprechen ja oft über die Entwicklungen, die, wie du gerade schon gesagt hast, sich plötzlich anders darstellen, als es noch vor 2 Jahren gewesen ist, wo die Menschheit wirklich niedergeknechtet wurde. Und ich würde dir auch zustimmen, dass tatsächlich man doch die einzelnen Regierungschefs an ihren Taten erkennen kann, immer wieder. Dazu braucht man natürlich ein bisschen Geschichtsverständnis oder auch ein bisschen Nachrichtenverständnis, Geopolitik und so weiter. Aber wir versuchen das ja auch hier zu vermitteln, dass da jeder einsteigen kann. Denn was jetzt innerhalb des nächsten Jahres passiert, ist das, was man bezeichnet in dem Satz, jetzt geht's um die Wurst. Das heißt, wenn Sie das durchbekommen sollten, dann wird es echt eng. Also heißt, es ist noch ein Jahr Zeit und man muss jetzt nach Wegen suchen. Das werden wir auch versuchen und wir werden dieses Thema regelmäßig hier behandeln. Denn die Uhr läuft, die Zeit läuft und ich möchte euch mal sagen, was der unabhängige investigative Journalist James Corbett sagt über diesen WHO-Deal. Er nennt das einen direkten Angriff auf die Souveränität der Mitgliedstaaten sowie einen direkten Angriff auf ihre körperliche Autonomie. Er schildert mal ein fiktives Szenario. Laut WHO könnten die Statistiken zeigen, dass Herzinfarkt im Vormarsch ist und als Bedrohung der Menschheit zur Pandemie erklärt werden muss. Die neue Gesundheits-KI, die künstliche Intelligenz der WHO, rechnet, und zwar hoch, wo die Ursachen liegen. In diesem fiktiven Beispiel könnte es sein, dass man dann als Grund erkennt, zu hoher allgemeiner Fleischkonsum. Also auf die Impfung kommt man da mit Sicherheit nicht, sondern dann hier mal als Beispiel der Fleischkonsum. Von heute auf morgen würde der Fleischkonsum also gedrosselt werden, weil man das von der WHO aus als Grund angibt. Wie wird der Fleischkonsum gedrosselt? Bestimmt nicht mehr, indem man euch auffordert, weniger zu essen, sondern per internationalem Erlass der WHO. Ähnlich wie beim globalen Maskentragen oder den Ausgangs- oder den Versammlungsverboten. Dann könnte, bis dahin ist man ein Stückchen weiter mit der digitalen Währung, die könnte für Fleisch gesperrt werden. Denn wie der Finanzexperte Ernst Wolf ja schon erläutert hat, ist digitales Geld kein vollwertiges, sondern ein an Bedingungen knüpfbares, also einschränkbares Zahlungsmittel. Und alternativ zum Fleisch könnte dann die WHO aufgrund der Hochrechnungen ihrer Gesundheits-KI modifiziertes gesundes Eiweiß aus Insekten zwangsverordnen, wie zum Beispiel ja jetzt die EU auch verordnet hat.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kann man natürlich auch locker machen, dass man nur noch was zu essen bekommt, wo Insekten drin sind. Oder dass man beispielsweise keine Straßenbahn oder keinen Zug mehr besteigen darf oder über keine Grenze mehr mit dem Auto rauskommt, weil eine KI einen erfasst und mein Auto plötzlich stehen bleibt, weil ich aus meiner 15-Minuten-City gerade rausfahre. Das ist die, aus meiner Sicht, Urform der völligen Versklavung. Eine völlige Versklavung der Menschen. Wir hatten die Sklaverei abgeschafft mit dem Argument der Freiheit, mit dem unwürdigen Halten von Menschen, um sie jetzt letztendlich nicht für die eine Gruppe wieder einzuführen, sondern jetzt für alle wieder einzuführen. Das ist der entscheidende Punkt. Sklaverei wieder einzuführen, weil sie vorher immer nur für eine bestimmte Gruppe da war. Also das ist die, das ist zynisch aus meiner Sicht.
Und ja, der Abschlusskommentar dieses Arztes ist, dass das hier sozusagen eine Hintertür zum globalen Imperium sein könnte. Und das Fazit ist, dieser Pandemievertrag muss um jeden Preis gestoppt werden. Wir bitten euch, dass ihr euch auch über dieses Thema Gedanken macht. Vielleicht auch überlegt, was ihr tun könnt. Das ist noch nicht sehr virulent in den Medien, selbst bei den Alternativen nicht so sehr. Im Moment geht es um Transgender und ich weiß nicht um was alles. Und es wird noch viele andere Ablenkungsmanöver kommen, denn das hier ist wirklich, wenn dieser Geist aus der Flasche gelassen wird, dann bekommt man ihn auch nicht mehr rein.
Ich finde das auch gut, dass du das so sagst und dass wir hier so offen sprechen, weil wir sind keine Aktivisten, das haben wir immer gesagt. Wir wollen ein Medium sein, welches objektiv Nachrichten gibt. Objektivität ist natürlich nur begrenzt möglich, aber zumindest ist der Wille für die Objektivität da. Während wir aber mittlerweile in den großen Massenmedien, in den Hofberichterstattungen nur noch eine, also wirklich aus meiner Sicht nur noch eine tendenziöse Berichterstattung erkennen, bis auf ein paar ganz wenige Ausnahmen, die sich an einer Hand abzählen lassen. Und an dieser Stelle sage ich auch ganz klar, wenn wir hier an dieser Stelle nicht diese Dinge beim Namen nennen und die Menschen auch auffordern zu sagen, denkt darüber nach, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Die anderen werden es nicht machen, das können nur wir selbst, alle, wie wir da sind.
Ja, und man hat ja den Versuchsballon mit der Mikrobe gestartet. Das heißt, man weiß, wie schnell man eigentlich die Menschen unter Druck setzen kann. Umgekehrt haben wir Menschen aber auch erkannt, wie brutal dieser Druck ausgeübt werden wird, entgegen jeder Logik und entgegen jeden gesunden Denkens und entgegen der Naturgesetze. Die Kinder in der Schule mussten Masken tragen oder durften gar nicht zur Schule gehen. Die Alten wurden weggesperrt. Man hat Besuchsverbote gehabt. Wir denken mal an Weihnachten vor 2 Jahren. Da durften Familien nicht mehr zusammenkommen. Es war völlig irrsinnig. Dann ging es um den Druck mit der Impfpflicht. Ich denke mal, Andreas, da haben die Menschen schon gezeigt weltweit, wo der Hammer hängt und dass sie gesagt haben, da machen wir nicht mehr mit.
Ja, wir haben es ja alle erlebt, ja auch in unseren eigenen Familien haben wir es erlebt, also dass man die eigenen Verwandten, Eltern nicht mehr besuchen durfte. Ich bin selbst davon betroffen gewesen in meiner Familie und man steht dann wirklich völlig hilflos da. Man telefoniert dann mit Vater oder Mutter und es ist alles so fern, so fremd. Man darf sich nicht in den Arm nehmen, man darf keinen Kontakt richtig zueinander haben. Und diese Menschen sind vereinsamt und man spürt auch, wie die Sprache immer mehr verkümmert, weil einfach gar keine Kontakte mehr da sind und der Druck dann auch letztendlich dann in den Altenheimen zum Beispiel ist oder in Versorgungseinrichtungen, wo dann auch noch irgendwelche kleinen Mitarbeiter von Krankenschwestern, natürlich nicht alle, aber einige, charakterlich denn so geeignet sind, dass sie denn der Meinung sind, noch sich so ein bisschen als Blockwart aufzuspielen und dann die Gäste, die dann kommen und so weiter, auch noch von oben runter behandeln. Gib einen kleinen Menschen ein bisschen Macht nach diesem Motto. Diese Verfehlungen haben wir so deutlich erlebt. Wir haben uns immer wieder unterhalten in der Schule. Wie konnte es sein, dass in unserer dunkelsten Zeit der deutschen Geschichte so etwas passieren konnte? Wir haben gesehen den Film Die Welle. Die Jüngeren haben ihn sogar in der Schule durchgenommen. Und genau diese Symptome werden gerade angewandt und gehen wieder ins Schwarze. Es ist doch unglaublich. Man muss doch mal irgendwann lernen.
Ja, es ist spannend, das jetzt zu beobachten als Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker. Auch jetzt ist erstaunlich, wie man welche Kurven nimmt, um doch zu verharmlosen, was passiert ist in den zurückliegenden 3 Jahren. Und dass man nach einer kurzen Schreckpause jetzt anfängt, wieder gegen die Corona-Gegner oder Maßnahmen-Gegner zu hetzen. Also das sind ja Spaltungen, die überhaupt kein Ende mehr nehmen.
Aber man spürt, dass das Spiel sich dem Ende neigt und das macht wieder heiter. Und das gibt wieder Kraft im Prinzip ins Rückgrat. Man kann es durchdrücken und sagen, ja, und jetzt einfach weitermachen. Die großen Spieler der Medien, die nach ihren eigenen Namen dann Talkshows haben, egal wie sie alle heißen, die dann plötzlich mehr oder weniger verächtlich angesehen werden, anstatt bewundert. Das macht auch was mit denen, das darf man nicht vergessen. Die vielen Schlagersänger, Stars und so weiter, die wir mal gut gefunden haben, die sich dann irgendwann vor die Kamera gestellt haben und haben dann gesagt, wer sich nicht impft, der sollte, wer weiß was, und das kann alles nicht sein. Man spürt plötzlich jetzt, wie schwach die vermeintlich coolen Jungs alle mal waren, was das für Waschlappen plötzlich geworden sind. Ja, ein Ministerpräsident, der uns bei der Gelegenheit erklärt, wie man einen Waschlappen überhaupt benutzt, wobei ich mich freue, dass Grüne sich überhaupt waschen. Aber für mich ist es sehr interessant, an dieser Stelle einfach mal so zu sehen, wie dieses System kollabiert, RBB, Schlesinger, all diese Dinge, die sich dann durchgeschoben haben mittlerweile. Das war ja eigentlich nur ein ganz kleines Zünglein an der Waage und jetzt läuft das fast richtig über.
Ja, trotzdem sind wir noch nicht in Sicherheit. Und wie gesagt, es gilt, diesen Pandemievertrag zu verhindern, der mit der WHO oder den sie sich sozusagen aneignen möchte. Wer gute Ideen hat, Vorschläge hat, was jeder tun könnte, also auf der geistigen Ebene kann man ja eine ganze Menge machen, darüber reden wir auch wieder im Abendgebet, dass man seine Abgeordneten anschreibt und sagt, wir sind dagegen, dass ihr da zustimmt. All das sind Maßnahmen. Aber wer darüber hinaus gute Ideen hat, kann uns das gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse für unsere Sendung hier, die findet ihr auch auf meiner Webseite. Das ist info@eva-hermann.net. Hermann bitte ein R ein N. Und ich denke mal, auch in anderen Ländern formiert sich Widerstand und es geht wohl nur so.
Und ich glaube auch, jeder kann rausbekommen, wo sein Abgeordneter wohnt, wo er sein Büro hat. Wichtig ist immer friedlich sein, aber deutlich ein Zeichen setzen, ein Mahnmal setzen. Denn wenn man spürt als Abgeordnete, das sind ja mehr Abgeheftete, und die sitzen dann dort in ihrem kleinen Büro, was sie im Wahlkreis irgendwo haben, und da steht dann eine Gruppe mit Fackeln oder mit irgendwas anderem Fackeln. Nicht, das ist schon wieder zu viel CO2, da gibt es dann gleich Ärger. Aber man könnte sich dann hinstellen und ganz deutlich ein Zeichen setzen, wie unzufrieden man mit diesem Abgeordneten ist und diese Bilder dann mehr oder weniger auch schön veröffentlichen. Das ist letztendlich die Kraft, die die Leute spüren müssen. Und wir haben es gesehen, ein Herr Ballweg, der das durchgehalten hat, über diese ganzen Monate dort in diesem Zuchthaus da zu sein. Stammheim war ja eigentlich mal ein Zuchthaus, also eine schwere Anlage, ein schweres Gefängnis, wo man ihn reingehalten hat. Und er steht jetzt doch schon wieder relativ gerade da. Und ich muss ehrlich sagen, das ist wichtig. Ein Oliver Jannig, der mehr oder weniger mit fadenscheinigen Mitteln eingebuchtet wurde, sogar von Deutschland aus organisiert, in den Philippinen oder auf den Philippinen. Das sind für mich auch geschichtsträchtige Personen, die eine große Rolle spielen und auf die man später mal auch zurückgucken wird.
Jo, also dass das Weltwirtschaftsforum in Davos in dieses Thema unmittelbar mit der WHO mit eingebunden ist, das sollte jetzt auch nicht gerade ein Grund für Freude sein und für Entspannung. Also ihr merkt, wir meinen es ernst, dass wir wirklich ganz konkret immer wieder zielgerichtet auf diese Zeitspanne hinweisen. Ein Jahr ist viel, aber kann eben auch ziemlich wenig sein, wenn solche Entscheidungen durchgekommen sind. Du hast gerade Waschlappenkretsche angesprochen und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung gewesen, denn der ist gerade wieder in den Schlagzeilen. Immer mehr Gemeinden in Baden-Württemberg wehren sich gegen seine Pläne, Flüchtlinge, sogenannte Flüchtlinge, Asylanten unterzubringen. Und weil sie keinen Platz mehr haben und auch gar nicht wissen, wie sie neue Gebäude wohin bauen sollen, die Turnhallen und so weiter, die sind schon belegt. Und jetzt droht Herr Kretschmann den Städten, zum Beispiel Pforzheim, Ellwangen, Tamm, die sich alle dagegen stellen, mit Konsequenzen. Und er und auch sein Justizministerium haben angekündigt, dass als letzte Möglichkeit die Einrichtungen auch gegen den Willen der Städte entstehen können. Wörtlich sagt er, wir müssen die Flüchtlinge unterbringen, das ist eine Pflichtaufgabe. Der Zustrom werde nicht abreißen. Davon sei er persönlich überzeugt. Und letztlich müsse jede Einrichtung auf einem Gemeindegebiet stehen. Er sagt, wir haben keine gemeindefreien Gebiete mehr in Baden-Württemberg.
Das ist das Demokratieverständnis eines Ministerpräsidenten, in diesem Fall in Baden-Württemberg. Man erinnert sich quasi schon fast mit einer kleinen Gänsehaut, aber einer angenehmen, als Lothar Späth noch Ministerpräsident war. Denn hier wird ganz deutlich gesagt, Demokratie, solange ihr meiner Meinung seid. Jeder hat ein Recht auf meine Meinung. Das ist offenbar das, was als Diktat dahinter steht. Das heißt, es interessiert ihn genauso wenig wie einer Frau Baerbock, die gesagt hatte irgendwann damals in der Ukraine, was meine Wähler denken, ist mir völlig egal. Ich mache das so, wie ich das machen will. Das ist Feudalismus. Das ist autokratisch und das ist letztendlich die Vorstufe einer Diktatur. Ich wundere mich immer, wenn Herr Putin immer mit dem Begriff Diktator und Tyrann im Prinzip belegt wird, aber Herr Kretschmann offenbar nicht.
Also du wolltest doch jetzt nicht Herrn Kretschmann und Herrn Putin vergleichen.
Natürlich möchte ich das nicht, aber ich möchte ganz deutlich sagen, wenn hier ein Ministerpräsident Leute entmietet und aus ihren Wohnungen rausschmeißt, obwohl er für sie letztendlich den Eid geschworen hat, jeden Schaden von ihm fernzuhalten, dann ist das ein Meineid und das ist aus meiner Sicht ein Straftatbestand, glaube ich.
Landesvater ist, dass der seine Schäfchen da. Aber die Skepsis vieler Menschen ist inzwischen auch sehr groß. Denn wenn man sieht, dass nun ausgerechnet in der eigenen Gemeinde so eine Station eingerichtet wird, dann gibt's natürlich Widerstand. Und Pforzheim, der Gemeinderat, hatte gerade kürzlich ein neues Asylheim abgelehnt. Und warum? Weil es ganz viele Bürgerproteste eben auch gegeben hatte. Kretschmann sagt, es werden jetzt Überlegungen konkret verfolgt, wie sich das Land im Zweifelsfall gegen eine Kommune durchsetzen kann. Und ein mögliches Instrument wäre neben der sogenannten Legalplanung, mit der Standorte aufwendig per Gesetz bestimmt werden, auch das Baurecht des Bundes. Das regelt Sonderregelungen für Flüchtlingsunterkünfte.
Ja, und das ist eben halt ein Gestaltungsmissbrauch. Und das Ganze beginnt schon damit, dass es hat eine Sonderregelung für Flüchtlingsunterkünfte, aber ein Flüchtling nach der Genfer Flüchtlingskonvention komplett auch definiert ist. Die meisten Menschen, die dort aber nach Deutschland eingewandert wurden, sind gar nicht Flüchtlinge, sondern es sind Einwanderer, es sind Migranten. Auch wenn ich mich da immer wiederhole und das schon langweilig ist, vielleicht für einige Leute, die das immer wieder hören, solange wir falsche Begriffe nutzen, solange wir schlampig mit den Vokabeln umgehen, solange können wir keine exakten, sauberen Gesetzesvorgehen im Prinzip überhaupt umsetzen. Jeder wäre dafür, Menschen zu helfen, die in Not sind. Aber hier geht es um einen ganz anderen Vorgang, um eine politische Agenda. Wir haben da ja eine sehr interessante Aussage auch von Herrn Maaßen mit reingestellt, der nämlich genau auf die Flüchtlinge eingeht, die sogenannte Flüchtlingswaffe, nämlich der sogenannten Umvolkung. Und das ist ja ein Begriff, der äußerst kritisch sind, aber ich meine, derjenige, der die Nachricht in den Raum stellt, ist nicht die Nachricht selbst. Aber anstatt über diese Nachricht zu diskutieren und sie zu versuchen zu widerlegen, stattdessen wird es sofort abgebügelt und man gilt als rechts, als Schwurbler, als sonst was. Himmel, was für eine dumme Menschenmasse, die so etwas tut. Aber es gibt genügend andere, die es eben nicht tun.
Es gibt auch Gegenwind für Herrn Kretschmann. Der Städtetag warnt, die Opposition zeigt wenig Verständnis, also die SPD. Und auch die FDP-Fraktionschef Rühlke hat Kretschmann vorgeworfen, unwirsch und starrsinnig zu agieren. Er wolle mit dem Holzhammer vorgehen und so befördert er, das wörtliche Zitat, genau die Ablehnung vor Ort, statt verantwortlich den Dialog zu suchen. Andreas, da ist doch Stress zwischen den Menschen vor Ort vorprogrammiert.
Naja, nochmal, es geht ganz klar darum, dass hier das demokratische Prinzip nicht nur verletzt wird, sondern mit Füßen getreten wird. Das Volk will etwas, die Menschen wollen etwas und die Politiker oder einige setzen sich schlichtweg mit dem Hintern drauf. Und wenn man wirklich mal erkennt, Demos und Kraten, das sind die beiden griechischen Begriffe, Demos heißt das Dorf und Kraten heißt sich selbst verwalten, genau heißt es also den Wagen ziehen, aber damit meint man ein sich selbst verwaltendes Dorf. Und hier geht es darum, dass vom WEF mehr oder weniger eine Struktur von oben runter feudalistisch bis in die kleinsten Annalen. Ministerpräsident Kretschmann ist ja im Prinzip auch nur eine arme Wurst, der dazwischen geschaltet ist. Und darunter sitzt dann ein noch kleineres Würstchen, was dann eben halt Bürgermeister ist. Aber zum Schluss sitzen die Menschen dort und müssen ausziehen durch eine verfehlte oder eine eben nicht verfehlte Politik, je nachdem, was man eigentlich vorhat in der Agenda.
Man fragt sich sowieso, was man vorhat in der Agenda, denn wir hatten neulich auch schon mal das Thema. Am 13. Juni startet ein riesengroßes Militärmanöver in Deutschland. Es wird da stattfinden, die größte Verlegung amerikanischer Flugzeuge nach Europa seit Bestehen der NATO. Und die Bild-Zeitung berichtet da etwas ausführlicher darüber. Also am 13. Juni startet das Manöver. Schon in der Woche davor findet die größte Verlegung dieser amerikanischen Flugzeuge nach Europa Europa statt. Geplant wird das Ganze, heißt es, seit 5 Jahren. Aber durch den russischen Angriff auf die Ukraine hat die Übung eine ganz neue Bedeutung bekommen. Und zitiert wird hier unter anderem Generalleutnant Ingo Gerhards, der sagt wörtlich, im Falle einer Krise sind die Luftstreitkräfte die Ersten, die zu Hilfe kommen. Wir wollen ganz deutlich machen, wenn ein NATO-Mitgliedsstaat angegriffen wird, kommen diesem alle anderen zur Hilfe, um jeden Zentimeter NATO-Gebiet zu verteidigen. Wenn Panzer und anderes schweres Gerät aus den USA nach Europa verlegt werden, dauert das Wochen und Monate. Wir, also eben von der Luftwaffe, wir machen das in Stunden. Und er wird gefragt, ob Russland vorher informiert werden würde. Und da sagt er, wir müssen Russland keinen Brief schreiben, um die Übung anzukündigen. Wenn 100 Flugzeuge aus den USA nach Europa kommen, ist die Botschaft eindeutig.
Ja, die Botschaft ist eindeutig, das stimmt. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn eine Gegenbotschaft oder eine Reaktion eben kommt. Und man merkt hier eben halt sehr deutlich, dass hier eine Handschrift aus Washington drin ist, die sehr weit weg sind von Europa und auch sehr weit weg sind von der russischen Grenze. Und wenn man jetzt eben halt Finnland dann noch mit reingezogen hat oder auch Schweden mit reinziehen will, wir dürfen nicht vergessen, man hat ja regelrecht diese Feindschaft gegenüber Russland propagandistisch erstmal in die Bevölkerung reinbringen müssen, damit sie überhaupt einsehen, dann in die NATO zu kommen. Ich meine, Russland hatte ja nun über viele Jahrzehnte als Sowjetunion zum Beispiel schon die Zeit gehabt, Schweden zu übernehmen oder Finnland zu übernehmen. Also wir merken hier, dass eine Geschichte auch dann gerne so verdreht und verkorkst wird. Das ist übrigens der Grund, warum ich versuche, wenn ich mich mit Geschichte auseinandersetze, anhand von Dokumenten zu arbeiten und nicht nur anhand von irgendwelchen Büchern. Denn Bücher sind meistens gefärbt von demjenigen, der sie geschrieben hat.
Sagte er und übergab das Mikrofon einer Buchautorin. Okay. Andreas, aber auf jeden Fall heißt es hier in diesem Zusammenhang, dass tatsächlich, wie du es gesagt hast, das ganz neue NATO-Mitglied Finnland dabei sein wird und auch der Beitrittskandidat Schweden. Insgesamt sind es 24 Nationen, die teilnehmen werden. Und auch wenn während der Übung Flugzeuge in Polen, Tschechien und Estland stationiert werden, der Großteil der Übung, der wird sich auf deutschem Boden abspielen.
Ja, natürlich, weil Deutschland natürlich mehr oder weniger ein Protektorat der USA ist. Natürlich ist doch gar keine Frage. Wir dürfen nicht vergessen, als 1949 das Staatsfragment Bundesrepublik Deutschland ins Leben gerufen wurde. Carlo Schmitt findet ihr übrigens, wenn ihr Carlo Schmitt, Carlo mit C geschrieben, der war Professor seines Zeichens und der hat 1949 das Grundgesetz vorgestellt. Da gibt es eine Rede, die dauert nur circa 8 Minuten. Da wird einfach mal dargestellt, wer ist eigentlich die Bundesrepublik? Und ein wesentliches Element ist, dass er sagt, wir haben keinen Staat zu errichten. Aha, wenn er keinen Staat errichtet hat, dann fragt man sich ja, was hat er denn errichtet? Und diese Dinge spielen eine Riesenrolle, wenn man dann rübergeht in die 2+4-Verhandlungen und so weiter. Da sind dann doch mehr Fragen als Antworten. Und dann wird einem plötzlich auch irgendwie viel klarer, warum ein Olaf Scholz nach Washington fliegt. Und zwar mehr oder weniger eigenartig, ohne dass man erkennt, was da eigentlich besprochen wurde und warum zum Beispiel dieser Terroranschlag auf Nord Stream 1 und 2 nicht angemessen verfolgt wird und geprüft wird und gecheckt wird. Also ich glaube, wenn die Russen ansatzweise auch nur in Frage kämen, dann gäbe es eine Untersuchungskommission nach der anderen. Das ist genau das. Und jetzt fragt man sich irgendwann, macht man sich wirklich schuldig oder ist man einfach nur gefangen in diesem Protektorat, weil man ja gar kein Staatschef ist und gar kein Bundeskanzler. Diese Frage, die muss ich mir immer wieder stellen. Ich behaupte hier nichts, ich stelle hier Fragen.
Das ist das Gute. Das ist das Schlaue an der ganzen Berichterstattung. Andreas, Russland hat ja gerade sein außenpolitisches Konzept veröffentlicht und der französisch-arabische Journalist Thierry Messon, der hat sich das mal näher angeschaut, hat einen Artikel veröffentlicht, um offenbar aus seiner Perspektive dieses Thema der neuen multipolaren Welt in die Diskussion zu bringen. Also Russland beschreibt in diesem besagten Dokument das Ende der westlichen Vorherrschaft und die Bemühungen der Vereinigten Staaten, Washingtons Hegemonie aufrechtzuerhalten. Ist ja bei uns jetzt seit 3 Jahren schon immer wieder Thema. Aber was kann man denn sagen, wie kann man denn diese ersten Beschreibungen über Moskaus aktuellem Dokument werten?
Also man merkt nach Einführung der Sanktionen gegen Moskau, der Erholung der Wirtschaft, es gab ja einen kurzen Einknick und dann plötzlich eben halt diese neue Stabilität, die Moskau hatte, die hat sie offenbar dazu bewogen, jetzt einen Gang höher zu schalten. Und Moskau beschreibt da eine ganze Liste der eigenen Interesse und Ziele. Das ist ganz nagelneu und da wird das sogenannte, das ist ja Putins Spezialität, das sogenannte Primat des zeitgenössischen Völkerrechts genannt. Das ist eine Begriffsschöpfung, die geht übrigens auf den Zar Nikolaus zurück, Nikolaus II. Nämlich, der 1917 gestürzt wurde nach der Russischen Revolution. Also, wie dem auch sei, damit soll Schluss sein mit der historischen Bewertung, hat der Wladimir Putin dann am 31. März 2023, also erst vor ein paar Tagen, sein Sicherheitsrat per Videokonferenz eingeladen. Und das ist aus meiner Sicht ein unglaublich wichtiger Vorgang. Allerdings haben die westlichen Hofberichterstatter diese Stellungnahme von Putin völlig verschwiegen, obwohl es doch eigentlich von Interesse übrigens sein sollte, was der erklärte Feind dann eigentlich von sich gibt. Es ist doch wichtig zu wissen, was der macht. Es war nämlich eine Art Aktualisierung, was er rausgegeben hat, nämlich die Aktualisierung des außenpolitischen Konzepts der Russischen Föderation.
Ja, es soll ja darum gehen, die Rolle Russlands zu definieren, wie man sich die eigene Rolle beim Aufbau einer neuen multipolaren Welt vorstellt. Also eine historische Wende der transatlantischen Weltmacht zugunsten einer Welt mit unterschiedlichsten Völkern, die sich selbst verwalten sollen.
Tja, also Putin hatte auch gar nicht lange rumgeredet, sondern er stellt einfach nur fest in seiner Art, dass das ungerechte Modell der globalen Entwicklung, das jahrhundertelang das beschleunigte Wirtschaftswachstum, das ist ja das Giftige, was uns heute auch das WEF erklärt, dass nämlich dieses beschleunigte, unkontrollierte Wirtschaftswachstum in den Abgrund führt, dass dieses beschleunigte Wirtschaftswachstum der Kolonialmächte zur Folge hatte, und da sind wir bei der angelsächsischen Achse natürlich, auch bei Europa, auch bei Deutschland, auch bei Spanien, bei Italien und so weiter, dass nun der Vergangenheit angehört, diese alte Zeit. Und Putin spricht glasklar von der widerrechtlichen Aneignung der Ressourcen der annektierten Kolonien in der Vergangenheit. Nehmen wir mal an, dass jetzt Großbritannien nach Indien einmarschiert ist und hat dann mit mehr oder weniger im Rahmen der Kolonialisierung die Baumwolle dann für sich eben halt verbannt. Und damit wurde die Macht der Kolonialmächte erst sichergestellt. Und an der Stelle muss man natürlich auch einmal zulassen, dass der Begriff Annexion, den hören wir ja so oft in unserer tendenziös gefärbten Welt, eigentlich von allen zurzeit mit der Krim oder den Ostgebieten der Ukraine in Verbindung gebracht werden. Also ich habe mir neulich mal den nordamerikanischen Kontinent angesehen auf 2 Karten. Und zwar, da wurden auf dieser Karte einmal 1850 und 1990 der USA verglichen. Und zwar die Besiedlung der Indianer. Die gute Hälfte im Westen der Vereinigten Staaten war 1850 von den Ureinwohnern komplett besiedelt. Das waren die sogenannten Indianer, damals durfte man das ja noch sagen. Und im Jahre 1990 gab es nur noch ein paar mickrig kleine Reservate, während nahezu das gesamte Land von den Amerikanern annektiert worden war. Das klingt schon fast zynisch, wenn man ausgerechnet aus diesem Land die propagierte Empörung hört, weil Russland sich jetzt die Krim einverleibt haben soll. Ich will gar nicht mal auf die Umstände eingehen, der im Westen unbestrittenen Sezession. Also das ist auch noch eine relativ strittige Frage der Krim-Bewohner. Aber ich will nur einfach sagen, das sollte man sich vor Augen führen.
Lass uns mal auf die aktuelle Zeit zurückkommen, wenngleich das interessant war. Und ich habe die Karte hier vorliegen, von der du gesprochen hast. Das ist schon überwältigend. Also, Wladimir Putin beschreibt aus seiner Perspektive die Zusammenhänge Ja, natürlich völlig gegenteilig zur westlichen Sichtweise. Du bist ja der Ansicht, dass wir diese Perspektive immer wieder auch diskutieren sollten, egal wie falsch sie sein könnte. Moskau klagt also über ein breites Spektrum illegaler Instrumente, die angewendet werden, darunter die sogenannten Sanktionen. Putin spricht auch von diversen Anstiftungen zu Staatsstreichen. Das sind ganz schöne Vorwürfe, bewaffnete Konflikte, Drohungen, Erpressungen und so weiter. Man ist in Moskau offenbar der Ansicht, dass der Feind vor allem die Vereinigten Staaten und Großbritannien sind und dass sie eine Koalition von russlandfeindlichen Staaten gebildet haben, wozu ja auch Deutschland gehört.
Genau, die ganze Peripherie. Also Putin bemüht hier übrigens auch seine Geschichtskenntnisse wieder einmal, die er hier interpretiert. Das ist wichtig. Geschichte ist ja immer eine Frage der Interpretation. Es gibt nicht die Fakten, sondern es gibt eine Faktenlage, aus der man dann Interpretationen bringt. Das ist unheimlich wichtig. Niemand soll mit dem Anspruch der Wahrheit kommen. Ich auch nicht. Also er kommt aber in seiner Interpretation zu dem Ergebnis, dass Russland als größtes Land der Welt gar nicht in der Lage ist, seine Grenzen komplett militärisch zu verteidigen. Es ist einfach zu lang, die Grenze. Man muss sich das mal vorstellen. Es ist also relativ leicht, dort einzufallen. Und im Laufe der Geschichte hat Russland eines gelernt: Eindringlinge schon zu besiegen, indem es seinen immensen Raum, nämlich die Größe und sein Klima zu seinem Vorteil nutzt. Also Russland kämpfte schon damals gegen die Armeen von Napoleon Bonaparte oder auch Adolf Hitler. Die russische Strategie war immer ganz typisch in den Kriegen. Man hat sich schlicht in das Hinterland zurückgezogen. Man hat sich also quasi von den einfallenden Kohorten gewissermaßen jagen lassen. Da war ja immer viel Platz zum Zurückziehen. Und die nachrückenden Armeen, die waren irgendwann so weit in russisches Gebiet vorgedrungen, dass dann der einbrechende Winter den Feind dann anschließend besiegt hatte.
Tja. Asiskälte. Ja, wir haben ja eine ganz andere geopolitische Lage, bei der neben Russland ja auch die BRICS eine Rolle spielen, plus ja noch die Staaten, die dazukommen wollen zu BRICS, plus diverse afrikanische Staaten, die sich zum Teil ganz offen jetzt mit Russland solidarisieren. Putin listet die eigenen russischen Ziele auf, was nicht ganz neu ist. Was gibt es denn dort an neuen Aussagen?
Ja, Afrika spielt jetzt mittlerweile auch eine Rolle, auch Südamerika. Das waren immer so die Kleinen, die am Rande waren, die keiner richtig wollte und man als dritte Welt bezeichnet hatte. Alleine schon die Arroganz, einen ganzen Erdteil als dritte Welt zu bezeichnen. Okay, also neben den bekannten Punkten wie die Unabhängigkeit der Russischen Föderation, da gab es tatsächlich bei Putin einige neue Aussagen, wie man sich die Schaffung einer gerechten, und er sprach auch von einer nachhaltigen Weltordnung vorstellt. Also Putin spricht hier das Völkerrecht an, welches übrigens auf der Haager Konferenz im Jahre 1899 geschaffen wurde, auch ganz wichtig. Und diese Konferenz, nochmal ein ganz kurzer historischer Rückblick, wurde damals von dem Zaren Nikolaus II. Einberufen, den ich hier vorhin schon angesprochen habe. Die meisten unserer Zuhörer kennen wohl eher die Haager Landkriegsordnung. Die ist sehr bekannt, die ebenfalls übrigens aus dieser Konferenz hervorging.
Ja, Moskau ist ja wohl der Ansicht, dass diese Konferenz von 1899 mit den Aussagen der Charta der Vereinten Nationen im Jahr 1945 zusammenpasst. Außerdem gab es ja im Jahr 1970 eine spezielle Erklärung über die freundschaftlichen Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen Staaten im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen.
So ist es unheimlich wichtig auch zu verstehen, denn die Charta der Vereinten Nationen und auch diese Haager Ordnung, die sind natürlich identisch, weil es geht um einen Humanismus im Rahmen des Krieges. Die Haager Landkriegsordnung sagt zum Beispiel ganz speziell, dass die Waffen, die nicht erlaubt sind, zu nutzen im Krieg, automatisch verboten sind. Das geht daraus hervor. Also ist ganz wichtig. Der Westen aber widersetzt sich aus Sicht Moskaus diesem Völkerrecht, obwohl es in der UNO kollektiv auch definiert ist und eigentlich identisch ist. Und USA hat es versucht, mit Einfluss auf die UN quasi dieses Völkerrecht ja durch eine Reihe von Regeln zu ersetzen. Diese regelbasierte Ordnung, wir haben ja oft darüber gesprochen. Und so leitet hier Russland etwas ab, was mit Sicherheit umstritten ist, nämlich im Westen. In dem aktuellen Dokument, welches hier wir besprechen, Das ist, wir reden vom 31. März 23, vor ein paar Tagen, erinnert nämlich Russland daran, dass sogar seine militärische Sonderoperation in der Ukraine durch Artikel 51 der UN-Charta erlaubt ist. Hier liegt also ein offenbarer, unüberbrückbarer Widerspruch der Parteien vor. Aber es ist wichtig, jetzt diesen Artikel 51 vom Westen her zu definieren und Putin auch zu widerlegen. Das würde ich jetzt wichtig finden, dass überhaupt ein Dialog kommt.
Ja, aber dieser Dialog, das ist wirklich eine Frage für sich, denn wer so etwas vorschlägt, der gehört ja schon dem Teufel in der heutigen Zeit. Andreas Moskau baut ja bei dieser neuen multipolaren Welt vor allem auch auf eine kulturelle Sicht der Länder. Und die Ausrichtung ist so, dass man die Beziehungen zu allen Kulturen unterhalten will. Und man will sie ermutigen, zum Beispiel zwischenstaatliche Organisationen zu gründen, ohne die Führung einer Hegemonialmacht. Und Moskau stellt zudem fest, dass es den benachbarten Staaten helfen wird, keine Truppen und Militärstützpunkte von feindlichen Staaten in ihren Ländern zu beherbergen. Und man will auch destabilisierende Manöver unterdrücken, die von feindlichen Staaten im eigenen Land unternommen werden. Das ist also schon eine ziemlich klare Ansage an die aktuelle Macht.
Ja, und die neue Qualität, die man hier erkennen kann oder ich hier glaube zu erkennen, ist, das ist eine ganz klare Ansage gegen eine Einweltregierung. Denn wenn er sagt, dass die Länder untereinander alle kleine Strukturen machen sollen, dann redet er hier wieder von nationalen Strukturen. Da zucken natürlich viele zusammen und reden da vom Nationalismus, aber das haben wir ja jetzt in Form einer Einweltregierung. Also wir sollten vielleicht noch festhalten, dass in dem russischen Dokument ein großer Wert auch auf die Stärkung der Zusammenarbeit mit China gelegt wird. Also er spricht hier offenbar nicht für sich allein. Wir nehmen dieses Dokument ja jetzt einmal ganz kurz durch und das ist vielleicht ein bisschen langatmig, aber es ist eben halt von einer sehr hohen Brisanz. Und Thierry Messon, der Schreiber als Journalist von Voltaire.net, der sieht hier auch die Geburt einer neuen multipolaren Welt, die jedoch von den beiden Geburtshelfern Moskau und Peking dann hervorgebracht wird. Auch finde ich wichtig, dass man in Moskau auf die militärisch-strategische Partnerschaft mit Indien Wert legt. Also hier werden schon deutliche Dinge gesagt und Putin würde das nicht sagen, wenn er morgen damit rechnen müsste, dass da eine Gegenmeldung in den indischen Medien stattfinden würde. Das wäre ja ein gefundenes Fressen im Westen. Übrigens gibt es noch eine wichtige Passage auch noch zur islamischen Welt, die ich gut finde oder die ich interessant finde, also wichtig zu erwähnen. Moskau argumentiert den aktuellen Sieg von Syrien gegen die widerrechtlich einmarschierten Westmächte. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja nicht nur Ukraine-Konflikt, wir haben auch einen Syrien-Konflikt, wo auch Ausländer mehr oder weniger einmarschiert sind in ein fremdes, souveränes Land. Außerdem begrüßt man offenbar das sich abzeichnende Friedensabkommen zwischen Iran und Saudi-Arabien. Da schäumt natürlich logischerweise der Westen. Das passt natürlich gar nicht, denn die Dominanz, die hat man natürlich am besten, wenn die Gegner alle zerstritten sind. Was Westeuropa betrifft, so hofft Moskau darauf, dass es seine Fehler mehr oder weniger einsieht und sich von den Angelsachsen löst. Aber da ist wohl eher der Wunsch der Vater der Gedanken. Aber eines wird klar in dem Dokument. Moskau misstraut nicht nur der NATO, sondern auch der Europäischen Union und dem Europarat. Und der hat sich was dabei gedacht wahrscheinlich.
Ja, ich danke dir für diese Ausarbeitung, Andreas, diese aktuelle geopolitische Lage einen Blick werfen zu dürfen. Das sind ja auch Informationen, die man jetzt nicht bei den westlichen Hofberichterstattern unbedingt findet. Man kann nur hoffen, bei all den Gegensätzen, dass man sich langsam besinnt, mit welchem Feuer man hier spielt. Jetzt gibt es aber noch eine andere Sichtweise zu solchen geopolitischen Neuordnungen oder Umordnungen. Es gibt einen Beitrag bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten und da ist ein Wirtschaftswissenschaftler, der da Stellung bezieht, nämlich ein chinesischer Kollege und der ordnet die geopolitische Lage völlig anders ein, als man das zum Beispiel auch in diesem Fall jetzt hier tut. Das heißt mit anderen Worten, es gibt noch andere Sichtweisen, nämlich zum Beispiel, wenn man aus chinesischen Augen auf das Ganze schaut. Und der hat, es ist übrigens, Entschuldigung, das ist nämlich gar nicht die deutschen Wirtschaftsnachrichten, sondern, ich bin hier gerade ein bisschen durcheinander geraten, sondern, ich sage euch die Quelle, die Berliner Zeitung. Und das ist allerdings schon sehr spannend, dass die also einen Autor hier eingesetzt haben. Der ist chinesischer Doktorand an der Freien Universität Berlin mit Forschungsinteressen in den Bereichen internationale Beziehungen, Geopolitik und Strategie. Der Mann heißt Cao Ting Cheng. Und er spricht also über den Besuch Emmanuel Macrons in China und auch über den Besuch von Frau von der Leyen. Und er sagt, Macron wurde von chinesischer Seite mit großem Pomp empfangen. Und er hatte ja auch vor seinem Besuch gesagt, er hoffe, dass Peking seinen einzigartigen Einfluss auf Moskau ausüben werde, um dabei zu helfen, den Krieg in der Ukraine zu beenden oder zumindest davon abzusehen, Russland in großem Umfang militärische Hilfe zu gewähren. Das haben ja die Amerikaner behauptet, dass das so sei. Und Macron behauptete, es liege nicht in Chinas Interesse, einen langwierigen Krieg in der Ukraine zu führen. Und die Einschätzung Pekings könnte doch aber genau das Gegenteil sein. Denn er sagt, eine Fortsetzung des russisch-ukrainischen Krieges würde sowohl den Westen als auch Russland aufzehren, was für Peking, das seine Außenpolitik stets nach seinen eigenen nationalen Interessen formuliert, eigentlich recht vorteilhaft wäre. Und daher sei nicht klar, ob Macron das Ziel erreichen wird. Aber eines sei sicher, dass dieser Besuch dort in Peking eine gute Gelegenheit sei, die Einheitsfront im Kampf gegen die USA aufzubauen. Und er sagt, die Gefahr ist, Peking wird die Taktik des Teilens und Herrschens anwenden, um das strategische Ziel zu erreichen.
Also ist interessant, weil Frankreich und Russland ja eine relativ schon alte Verbindung haben, historisch gesehen. Und die ist immer noch da. Übrigens, Deutschland hätte sie eigentlich auch, wenn es entsprechende Politiker gäbe, die sich daran erinnern könnten oder über den historischen Sachverstand verfügen würden, dass sie es wüssten, wie wichtig diese Verbindung irgendwann mal war. Leider finden wir eben halt in Anbetracht des Personals, der Hochqualifizierten, auch in der Politik nicht unbedingt die hellsten Lichter. Das ist wirklich, muss man ganz deutlich mal so sehen. Ich fand das schon sehr, sehr spannend übrigens auch, als dann in China die beiden gelandet sind. Das heißt, Herr Macron aus Frankreich mit rotem Teppich, mit Militärparade empfangen wurde, während Frau von der Leyen da quasi keinen Teppich hatte. Die wurde dann von irgendeinem No-Name abgeholt und musste dann da über den Asphalt laufen und ist ganz normal über die touristische Abfertigung durchgeschoben worden. Die stand da also quasi mit drin in der Reihe, wie alle anderen auch, und hatte dann ihre Passkontrolle wahrscheinlich. Also das sind natürlich schon Symbole, wenn eine Deutsche, die auch noch EU-Repräsentantin ist, also quasi, wir wissen ja, was die EU ist, wie man da schon deutliche Zeichen setzt und bewertet.
Ja, Herr Cheng schreibt weiter, dass für die politischen Entscheidungsträger in Peking der strategische Wettbewerb zwischen China und den USA derzeit ein Hauptwiderspruch sei. Und die USA sind, wie es hier heißt, Chinas wichtigster Feind. Daher müssen sowohl die chinesisch-europäischen als auch die chinesisch-russischen Beziehungen dem Hauptwiderspruch des strategischen Wettbewerbs zwischen den USA und China untergeordnet werden. Ich weiß, das ist jetzt eine ziemliche Gemengelage. Ja. Er ist Insider natürlich. Er kennt jetzt die chinesische Sichtweise offenbar besser, als das westliche Journalisten können. Und er sagt, es steht eben auch im Einklang mit Pekings Tradition der Einheitsfront, von der Mao einst verkündete, dass das Geheimnis des politischen Kampfes darin bestehe, sich mehr Freunde und weniger Feinde zu machen. Und als treuer Anhänger Maos versteht Xi, also Pekings Staatschef, dies natürlich und rühmt sich, ein großer Stratege zu sein. Um dem starken Druck der USA entgegenzuwirken, ist Peking nicht nur froh, die Russen in direkter Konfrontation mit dem Westen zu sehen, sondern scheut sich auch nicht davor zurück, die europäischen Big Bosse mit wirtschaftlichen Vorteilen zu locken.
Naja, das ist schon spannend. Ich meine, es ist natürlich so, dass USA vor allem einen Vorteil sieht, wenn Russland in einen Krieg verwickelt ist, nämlich in diesem Fall in der Ukraine. Das hat ja mehrere Vorteile. Die Wirtschaft brennt nach oben, alleine durch die Militär, durch die Rüstungsindustrie. Europa als Konkurrent bricht ein wirtschaftlich. Das heißt, ein Konkurrent fällt ab. Und Russland verausgabt sich natürlich jetzt auch noch mit entsprechenden Kriegsmaterialien. Aber natürlich auch USA, weil USA liefert offenbar auch die Panzer, die sie dort beispielsweise gehabt haben, die werden auch mit reingeliefert. Das heißt, es ist unglaublich viel Geld, was reinfließt, wobei sie versuchen, sich das Geld alles von Europa wiederzuholen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn die Rüstung aus USA bekommt, heißt es nicht, dass USA sie bezahlt. Wahrscheinlich zahlt es eher Deutschland, weil da ja tiefere Verbindungen sind, als es üblich ist. Und auf der anderen Seite hat natürlich jetzt China eine Situation, dass sie mit dem Taiwan-Konflikt beschäftigt sind. Und wenn jetzt USA zwei Fronten hat, nämlich eine in Europa, die sie bedienen müssen, und auf der anderen Seite eine zweite Front noch Taiwan zu verteidigen, dann merken wir, dass die Gemengelage eben halt sehr kompliziert ist. Und aus diesem Grunde hat man zum Beispiel ja von US-Seite Japan offenbar mit involviert, weil Japan ja eigentlich sehr US-freundlich sein muss aufgrund der Geschichte. Und deshalb von dort ja auch die großen Manöver stattfinden. Also wir sehen, die Gemengelage ist sehr kompliziert. Und das, was die Bosse dort sagen, auch offiziell in den Medien, muss nicht unbedingt das sein, dass sie das meinen. Es werden ja auch strategisch oft genau das Gegenteil wird gesagt. Das ist ja das Spiel, das niemand wirklich ganz mit offenen Karten spielt.
Ja, dieser chinesische Experte wirft auf jeden Fall einen chinesischen Blick mal auf Europa, wie das eingeordnet werden sollte. Er sagt, trotz des Konsenses unter Pekings politischen Entscheidungsträgern, Europa für sich zu gewinnen, ist Brüssel als Symbol der europäischen Einheit keine Fraktion, mit der Peking gerne verhandelt. Denn die EU als Ganzes ist eine riesige Volkswirtschaft von vergleichbarer Größe wie die chinesische, gegenüber der Peking keinen klaren Vorteil sich erspielen kann. Einzelne EU-Mitgliedstaaten wiederum wie Deutschland und Frankreich werden von dem chinesischen Riesen in den Schatten gestellt. Und die derzeitige EU-Präsidentin, Frau von der Leyen, du hast es ja gerade schon geschildert, die wird deswegen wahrscheinlich auch nicht so freundlich behandelt, weil sie von Peking als pro-amerikanisch angesehen wird, sodass Peking es wiederum vorzieht, Brüssel zu umgehen und direkt mit den EU-Mitgliedstaaten zu verhandeln. Und da hat sich Herr Macron große Mühe gegeben, Frau von der Leyen ja sogar in die Verhandlungen zu involvieren und hat sie, wie es hier jetzt heißt, offenbar eingeladen, mit ihm nach China zu reisen, um die Einheit der EU zu zeigen. Aber Peking hat die beiden unterschiedlich behandelt. Macron öffentlichkeitswirksam und Frau von der Leyen ganz unauffällig.
Ja, was hier ganz deutlich wird, ist, dass China den Kontakt zu den Nationalstaaten in Europa sucht und die EU ablehnt, weil sie genau wissen in China, dass die EU mehr oder weniger ein trojanisches Pferd offenbar aus ihrer Sicht natürlich nur der US-Amerikaner sind. Und aus diesem Grunde wollen sie eben halt nicht mit einem solchen U-Boot beispielsweise diskutieren, sondern lieber selbst mit den entsprechenden Landesfürsten wie mit Macron. Eines muss man auch ganz klar wissen, im Rahmen der Belt and Road Initiative, der Seidenstraße, haben wir natürlich auch eine Situation, die wir erwarten, denn China hat gerade die ganzen Verbindungen auch auf den Eisenbahnlinien nach Europa gebaut und braucht die Absatzmärkte. Ja, und von den 27 EU-Mitgliedstaaten sind Deutschland und Frankreich diejenigen, denen Peking natürlich die größte Bedeutung beimisst, da Deutschland die führende Wirtschaftsmacht der EU ist und Frankreich ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates mit Atomwaffen. Deutschland kann es natürlich nicht sein ständiges Mitglied, obwohl sie größer sind sogar als Frankreich, aber eben halt nicht souverän, weil sie zu USA gehören. Daran erkennt man übrigens diese Feinheiten immer wieder. Und wenn Peking in der Merkel-Ära Deutschland mehr Bedeutung beigemessen hat, hätte, dann könnte es in der Nach-Merkel-Ära Frankreich jetzt mehr Bedeutung beimessen.
Ja, also das sind ganz spannende Blickwinkel, wie ich finde. Es heißt hier bei dem chinesischen Experten weiter, dass Macrons Besuch in China ein dreitägiger Staatsbesuch war. Bei Bundeskanzler Scholz im November 2022, als der nach China gereist ist, war es nicht mehr als ein Arbeitsbesuch, der in aller Eile nach nur einem Tag endete. Und das spiegelt ja auch einen Aspekt wider, Andreas, der chinesisch-französischen Beziehungen wider, beziehungsweise der deutsch-chinesischen Beziehungen.
Ja, genau, auch der deutsch-französischen Beziehungen. Also wir dürfen nicht vergessen, wie hier die Spiele sind, dass jeder versucht, irgendwie im Rahmen dieser Zeit, die sich gerade überschlägt, der Systeme, die sich gerade neu ordnen, der Hegemonialmacht, die sich jetzt gerade zu einer multipolaren Macht verändert. Jeder versucht nach dem Motto, rette sich, wer kann, noch einen Strohhalm zu greifen, um dann möglichst mit den Richtigen am Tisch zu sitzen, wenn die neuen Faktoren festliegen. Und man hat festgestellt, oh, wir haben uns auf die Falschen jetzt gestürzt. Ich vermute fast, dass Deutschland mal wieder dazugehören wird, die nicht am richtigen Tisch sitzen.
Ja, und dieser chinesische Experte, der hier für die Berliner Zeitung diesen Aufsatz geschrieben hat, der zitiert einen einflussreichen chinesischen Wissenschaftler, Chu Li heißt der, und behauptet, dass China eine Strategie gegenüber Europa entwickeln müsse, um Europa näher an sich zu binden und in einer geopolitischen Analyse der wichtigsten europäischen Länder, die an Brzezinskis Chessboard, The Grand Chessboard, angelehnt ist, kommt Chu Li zu dem Schluss, heißt es, dass Frankreich Chinas wichtigster strategischer Partner in Europa ist und mit ihm an allen Fronten zusammenarbeiten muss, während die anderen westeuropäischen Länder einschließlich Deutschland an zweiter Stelle stehen und die Zusammenarbeit mit ihnen hauptsächlich in bestimmten Bereichen und in sekundären Regionen stattfindet.
Ja. Also man kann ja wirklich nur sehen, der Grund, warum Chu Li, also Frankreich, als geeigneteres Ziel hier für die Einheitsfront Pekings ansah als Deutschland. Das war wohl der Grund, dass Frankreich die erste westliche Macht war damals, die formell diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China aufnahm. Die Volksrepublik China hatte sich ja von China abgewandt. Taiwan ist ja eigentlich noch der Rest vom alten China. Das ist den meisten gar nicht klar. Taiwan hieß übrigens noch bis vor wenigen Jahren selbst China. Also das zu einer Zeit, als China und das westliche Lager einander feindlich gegenüberstanden und da die diplomatischen Beziehungen aufgenommen wurden. Das war im Jahr 1964. Und 1966, zwei Jahre später, da verkündete ja Charles de Gaulle, den Großen, wir kennen alle sein Bild, den Austritt Frankreichs aus der militärischen Integrationsorganisation NATO aus und die Verlegung des NATO-Hauptquartiers aus Paris. Also nachdem Frankreich während des ersten Kalten Krieges ein Außenseiter war, ist es jetzt keine Überraschung, dass es während des zweiten Kalten Krieges nach strategischer Autonomie natürlich strebt.
Ja, ja, das ist heute viel Geopolitik, ja, die wir hier machen. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei, das erklärt zu haben. Es ist heute eine Situation eingetreten, Andreas, dass man von einem zweiten Kalten Krieg spricht, in dem China, Russland und der Westen sozusagen verwickelt sind in eine ideologische Konfrontation, in einen geopolitischen Wettstreit, wobei russische Truppen ja sogar in die Ukraine einmarschiert sind. Und da ist es nicht verwunderlich, dass Frankreich wieder einmal versucht, seine westlichen Werte, hier heißt es, zu opfern, um die enormen wirtschaftlichen Vorteile zu nutzen und endlich auf dem chinesischen Markt eine Rolle zu spielen. Eine logische Wiederholung der Geschichte, aber wir werden das jetzt mal weiter beobachten.
Das ist der Punkt. Die Franzosen sind nun mal bekennende Patrioten, vive la France, und die können natürlich auch schwer verkraften, dass die ehemalige Weltmacht Frankreich mehr oder weniger eine Randrolle spielt. Das war ja auch das Problem zwischen Großbritannien und Frankreich immer. Da ging es ja immer wieder um die Größenordnung. Wer hat eigentlich die Macht über Europa? Diese ganzen Dinge, Macht, Neid, Missgunst und so weiter. Das sind ganz entscheidende Faktoren in der großen Politik. Genau genommen ein schmutziges Geschäft. Wir müssen jetzt beobachten, wie man im Rahmen eines zusammenbrechenden Gesamtsystems nach altem Muster noch irgendwie versucht, sich da einen guten Platz zu organisieren. Und ich glaube, Sie haben noch gar nicht verstanden, dass diese alte Welt bald wirklich die alte ehemalige Welt sein wird. Und dann sitzen Sie nämlich alle am falschen Tisch, inklusive Frankreich und so weiter, weil dann nämlich die neue Welt wirklich kommt, wie wir sie auch erwarten.
Ihr wisst, dass wir viel über die alte und neue Welt sprechen. Das sind nicht unsere Erfindungen, sondern schon Angela Merkel hat häufiger über die neue Weltordnung gesprochen und in Genf und in Davos und überall tut man das und jeder möchte der Oberaffe sein und möchte das Regiment führen dürfen. Seht es uns nach, wenn wir vielleicht hier und da ein bisschen zu tief einsteigen in das eine oder andere Thema. Aber es ist natürlich auch eine mega spannende Zeit, in der wir jetzt leben und die Dinge beobachten, wie Altes zusammenbricht, was man nie gedacht hätte, Neues sich irgendwo formiert, von dem man noch gar nicht weiß, wie es werden wird. Und wir doch wissen, dass wir in einer Zeitenwende uns befinden. Und wir uns alle auf unserem Posten befinden sollten, geistig und auch irdisch.
Das war das, was ich meinte mit der alten Welt auch. Diese neue Welt, die kommt, die basiert eben nicht mehr auf der sachlichen, materiellen Ebene. Das hat ausgespielt. Die KI, die man uns anpreist, die gerade festgestellt hat, dass du nach Niedersachsen gezogen bist. Also das ist quasi dann die neue gewaltige Technik, die die gesamte Menschheit dann führen soll. Und das in einer Zeit, wo der Strom nicht mal gesichert ist und man nicht weiß, ob morgen ein Blackout kommt und die Leute dann gar nicht mehr klarkommen und nichts mehr bezahlen können. Anstatt jetzt das Bargeld hoch zu pushen, weil man es endlich braucht, um nämlich eventuell noch zu überleben, wenn es mal richtig kracht, dann wird hier genau das Gegenteil gemacht. Also wir merken, und das merken auch immer mehr Menschen, dass alles mehr oder weniger gegen die Menschen selbst gerichtet ist. Und selbst die Politiker, ich glaube, im Unterbewusstsein spüren sie das sogar. Die sind ja nicht alle dumm. Sondern es ist einfach nur so, dass sie keinen Ausweg sehen und irgendwann kommt der Punkt, dann macht man irgendwie nur noch mit. Und ich glaube, in dieser Welt sind wir. Und das spüren genügend Menschen und da kommt dann jetzt das jüngste Gericht, von dem wir immer wieder sprechen. Und da baut es sich gerade drauf auf und ich spüre richtig schon die Energie, die steigt. Deshalb können wir guter Dinge sein. Wir können das Kreuz durchdrücken und die Energie spüren, die uns jetzt nach vorne schiebt. Man kann sich darauf konzentrieren, die Kraft kommt von oben und Frauen haben ja sogar noch eine offene Fontanelle als die Männer, etwas offener, weil sie auch eine Seele empfangen müssen, zum Beispiel, wenn sie schwanger werden. Aber auch als Mann, wo man ja ein bisschen stumpfer ist im Normalfall, bekommt man immer wieder diese Kraft, die einen nach vorne drückt und das ist gut so. Wir müssen jetzt durchhalten. Ich habe so das Gefühl, das Ziel ist in Sichtweite.
Das sind sehr schöne aufbauende Worte. Es kann trotzdem sein, dass wir noch ein bisschen durchstarten müssen und noch ein bisschen weiterlaufen. Aber lass uns alle zusehen, dass wir unsere geistige Kraft damit reingeben für das Richtige und Gute. Was das ist, wissen wir oft selber nicht. Aber nach dem freien Motto, Herr, dein Wille geschehe. Und das versuche ich zu unterstützen mit einer Kapelle, die laut startet. Ihr Lieben, bleibt uns gewogen, wir bleiben es auch.
Alles Liebe, bis dann. Ciao, ciao.